zum heutigen Kepler-Salon in kleiner, feiner Runde zu einem sehr interessanten Thema. Ich möchte gleich den Gast des heutigen Abends begrüßen, Markus Schmidt. Herzlich willkommen.
Danke.
Bevor wir zum Thema des Abends kommen, einige organisatorische Dinge. Sie kennen den Ablauf. Sie wissen auch, dass der Kepler-Salon, den Sie heute besuchen, bei freiem Eintritt stattfindet und bedanken dafür unseren Subventionsgebern, der Stadt, dem Land, unseren Sponsoren, unserem Unterstützungsverein, der Freunde des Kepler-Salons. Bitte werden Sie Mitglied, unterstützen Sie uns, so Sie das noch nicht sind. Zur Information, die Bar hat jederzeit geöffnet, Sie können jederzeit hingehen und dort Verpflegung organisieren. Der heutige Abend wird audiovisuell aufgezeichnet und die Daten dazu sind in den nächsten Tagen auf der Homepage des Kepler-Salons und auf der Homepage von DorfTV verfügbar. Ja, Markus Schmidt, Sie wurden 1974 in Wien geboren, nach der Matura an einer HTL für Nachrichtentechnik und Elektrotechnik folgte ein Studium der Biologie an der Uni Wien, Promotion 2005 über Biodiversität und Risikobewertung gentechnisch veränderter Pflanzen. Im Jahr 2010 die Gründung der Biofaction KG, einer, so habe ich verstanden, Kommunikationsagentur, die sich mit der Bewertung und Vermittlung von wissenschaftlichen und technologischen Themen aus dem Bereich Biologie und Genetik beschäftigt und damit am Schnittpunkt Biotechnologie, Soziologie, auch Kunst arbeitet. Im Zuge dieser Arbeit, Mitarbeit bei mehreren internationalen Forschungsprojekten und eines davon, ein aktuelles, ist das Projekt Mykosinvac, das derzeit läuft als EU-gefördertes Projekt, wo es darum geht, ein Bakterium so umzubauen, dass es als Impfstoff für Nutztiere verwendet werden kann. Die Fragen zu den Möglichkeiten einer solchen Forschung und zu den Risiken einer solchen Forschung, die stellt sich nicht nur das wissenschaftliche Fachpublikum, sondern auch eine interessierte und mitunter kritische Öffentlichkeit. Und das ist jetzt das, wo auch Sie ins Spiel kommen und bei der Vermittlung und Bewertung solcher Fragen und solcher Risiken arbeiten. So, und damit habe ich jetzt schon genug eingeleitet und ersuche Ihre Ausführungen. Bitte sehr.
Dankeschön. Ja, heute geht es um Impfstoffe in der Nutztierhaltung. Ich möchte, bevor ich da ganz konkret auf das Projekt Mykosinvac zu sprechen komme, erst einmal so eine Einführung geben, warum braucht man überhaupt Impfstoffe für Nutztiere, was sind da die aktuellen Trends, was ist der Kontext, in dem die Nahrungsmittel- oder Fleischproduktion stattfindet, was gibt es in Europa, weltweit für Initiativen, Aktivitäten oder andere Trends, und möchte sozusagen schrittweise zu dem Projekt dann vordringen. Es geht dann in erster Linie um Lebewesen, Nutztiere, die für die Fleisch Produktion oder auch Milchproduktion und so weiter notwendig sind. Man sieht, dass hier sind gar nicht so viele Tiere. Ist interessanterweise, wenn man an Säugetiere denkt, glaube ich, gibt es nur 7 oder 8 Säugetiere, die wirklich jetzt kultiviert oder domestiziert worden sind. Auf dem Bild sieht man die Kuh, das Pferd, ein Esel, Schaf, Ziege, Schwein und da gibt es auch das Lama, eventuell das Kamel und in manchen Gebieten, wo fraglich ist, ob das wirklich eine Domestikation ist, gibt es Elefanten als Tragtiere, die aber da nicht gegessen werden. Aber es sind relativ überschaubare Anzahl an Tieren, die domestiziert wird. Da gibt es natürlich auch Hunde und Katzen, aber für den richtigen Nutztierbereich sind es relativ wenige. Und von diesen Tieren jetzt weltweit sind auch nur ganz wenige wirklich für die Fleischproduktion relevant. In erster Linie ist das Geflügel, hauptsächlich Hühner, Schweine. Und mit gewissen Abstand Rinder. Interessanterweise hat sich, wenn man da den Trend sieht, das beginnt 1995, also circa vor 20 Jahren, wenn man da weiter zurückgeht in die Vergangenheit, im 19. Jahrhundert war das noch ganz anders, da war sozusagen die Nummer 1 in der Fleischproduktion waren Rinder, gefolgt von Schweinen und dann war da erst das Geflügel. Da gab es aber einige gesellschaftliche Umwälzungen in der Zwischenzeit. Einerseits, dass sagen die Dauer, die benötigt wird, Rindfleisch zuzubereiten, das ist relativ lang, das muss ja kochen, mehrere Stunden. Das hatten früher die Hausfrauen gemacht oder die, wenn man sich leisten konnte, die Hausangestellten. Das ist heute, sagen Hausangestellte sind relativ selten und viele fangen natürlich arbeiten, haben diese Zeit nicht mehr, es ist eine stressigere, kurzweiligere Umgebung, so dass jetzt mittlerweile das Geflügel auf Platz 1 ist, was auch am kürzesten in der Herstellung braucht. Das ist Essen to go. Und dieser Trend zeichnet sich da ab. Ja. Mittlerweile sind da das Geflügel auf Platz 1. Schaut man sich jetzt nicht nur die Fleischproduktion an, sondern die Anzahl der Köpfe sozusagen, sieht man, dass das Geflügel dominiert alles. Also das sind Zahlen für Deutschland, das sind über 600 Millionen Hühner, wurden in einem Jahr produziert bzw. geschlachtet, gefolgt von Schweinen und anderen Kleintieren. Man sieht, die Rinder sind relativ dann noch in der Unterzahl. Natürlich, weil die sind größer sind, kommen die dann auch auf ein schönes Nettogewicht. Und wenn man sich dann ein bisschen beschäftigt mit der Art und Weise, wie Geflügelfleisch produziert wird, sieht man, dass das sehr stark industrialisiert worden ist in den letzten Jahren. Es kommt da zu einer Produktionszunahme, weniger jetzt in der Produktion von Milch, also bei Kühen. Beziehungsweise gerade gibt es den beim Schweinefleisch, also haben wir in den letzten 20 Jahren fast 50% an Mehrproduktion dazu gewonnen. Beim Hühnerfleisch ist es ganz extrem, das hat sich mehr fast verdreifacht in den letzten 20 Jahren. Preislich bewegt sich das in den letzten 30 Jahren ungefähr so, dass das Hühnerfleisch immer noch das günstigste ist. Schwein ist ein bisschen teurer, glaube ich, 1,70 € pro Kilogramm wäre ideal für einen Schweinebauern. Das kriegt er oft nicht, da muss er quasi so selber subventionieren. Und bei Rindern ist der Preis ein bisschen höher. Was vielerlei Gründe hat, auch eins davon ist ich komme nur noch darauf zu sprechen, die Konversionsrate von Nahrungsmitteln, von Futter zu Fleisch, die ist bei Hühnern relativ günstig. Bis man so ein Kilogramm Rindfleisch produziert, dauert das länger und ist teurer entsprechend. Ja. Ich habe schon vorher gesprochen von der Industrialisierung in der Geflügelproduktion. Die Größe der Betriebe, man muss ja schon von Betrieben sprechen, also von Höfen, weil das ist fast schon ein Euphemismus, da haben die meisten Betriebe, zumindest in Deutschland, weit mehr als 50.000 Tiere. Ganz selten, dass die sagen, weniger als 12.000 Tiere haben. Das ist absolut in der Minderheit. Ich habe gehört, in den USA gibt es eine Farm, da leben 3 Millionen Hühner. Das sind so Bahnen, wo jeden Tag fährt ein Bagger durch und räumt also die Fäkalien weg, die da runterfallen. Also das ist bei uns also nicht erlaubt. Also zumindest gibt es das noch nicht in der Größe, aber das ist dort, kann durchaus noch größere Größen annehmen. Und heute reicht man die Effizienz oder die Wirtschaftlichkeit von solchen Betrieben nur mehr in einer Vergrößerung und Effizienzsteigerung durch so eine Industrialisierung. Ja, komme ich auf die Futterkonversionsrate zu sprechen. Das bedeutet, das ist das Verhältnis, wie viel Kilogramm Trockenfutter man verfüttern muss dem jeweiligen Tier, also sind Durchschnittswerte, damit man 1 Kilogramm Frischfleisch produzieren kann. Ja. Beim Huhn ist es relativ günstig, man braucht nur 1,6 Kilo, vielleicht 2 Kilo ungefähr. Bei Insekten, die bei uns nicht so populär sind, aber in Asien, wieder auch darüber nachgedacht, dass man ökologischer Proteine herstellen kann, indem man verschiedene Maden oder Wanzen zu sich nimmt. Das hat bei uns jetzt keine Tradition, aber das wäre an und für sich ökologisch gar nicht so schlecht. Fisch ist auch sehr gut. Da gibt es sogar manchmal den Fall, dass sogar eine Konversionsrate von unter 1 zustande kommt. Das heißt, man muss nur 800 Gramm füttern, um 1 Kilogramm Gewicht zu bekommen. Das liegt daran, dass das Gewicht also feucht, nass ist. Also da ist also noch Wasser inkludiert. Und das kann da extrem effizient sein. Beim Schwein und natürlich bei den Rindern ist dieses Verhältnis relativ schlechter, teilweise bis zu 10. Bei den Rindern, ich habe mal jetzt vor einem Jahr mit einem niederösterreichischen Bauern gesprochen, der eine Bisonzucht betreibt. Der verkauft also Bisonwürsteln und alles von Bison. Und er sagt normalerweise so, dass der braucht 6 Jahre, bis er sein richtiges Maximalgewicht erreicht hat. Aber nach 3 Jahren werden die praktisch alle geschlachtet, weil das nicht auszahlt. Die letzten 3 Jahre nimmt er nur so langsam zu. Das ist unwirtschaftlich. Und selbst wenn man da einen sehr hohen Preis für was Exotisches verlangt, dann zahlt sich das nicht aus. Also die müssen auch auf ihre Wirtschaftlichkeit schauen. Ganz extrem. Also das trifft für alle Nutztiere zu. Hier ein Beispiel bei der Geflügelzucht. das ein bisschen genau angeschaut haben. Also von interessant von dem Moment, wo das Ei schlüpft, bis zu dem Punkt, wo es geschlachtet und verkauft wird, vergehen je nach Mastart zwischen 28 und 36 Tage. Das ist sehr genau definiert. Die Kurzmast sind 28 Tage, Mittelmast und Langmast 36. Und das ist quasi mehr oder weniger, wachsen die auf einer schönen Liniengrafik, werden die immer schwerer. Bei Schweinen ist es auch nicht anders, das dauert zwar länger, aber in der Schweinemast geht man davon aus, dass ein Schwein pro Tag 700 Gramm zunehmen muss, damit sich das auszahlt. Also da gibt es sozusagen die Ferkelmast und dann kommt es in die Schweinemast und dort hat es so quasi Zunahmziele, die erreicht werden müssen. Wenn dieses Tier zum jetzt krank wird, sei es eine Viruserkrankung oder eine bakterielle Erkrankung oder was auch immer, verzögert sich die Dauer bis zur Schlachtung, also bis dieses Zielgewicht erreicht worden ist. Ja. Und je nachdem, wie viele Tiere und wie schlimm die Krankheit ist und was man dagegen tun kann, dauert das länger und führt natürlich dazu, dass die Produktion von diesem Geflügel, Schwein oder Rind unwirtschaftlicher wird, ineffizienter. Ja, also das dauert dann nicht 28 Tage bei der Kurzmast, sondern dauert dann, wenn es eine Woche länger dauert, im 33 Tage, ja, für das gleiche Gewicht. Also der Bauer muss natürlich in der Zeit genauso die Tiere füttern, die brauchen genauso den Platz, produziert aber nichts in dem Zeitraum. Also es ist wirklich ein Rückschlag, nicht nur was jetzt die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere angeht, sondern auch für das wirtschaftliche Ziel des Landwirts. Das heißt, die Auswirkungen der Krankheit sind vielfältig, natürlich das Tier leidet unter der Krankheit, eventuell stirbt oder muss notgeschlachtet werden. Und dann geht sozusagen die ganze Investition unter Anführungszeichen verloren. Es könnte natürlich auch andere Tiere anstecken, die Tiere müssen dann natürlich selbst dann Infektionsherde. Was ich gehört habe, bei Rindern ist es so, dass kleine Familienbetriebe, die auch noch vorkommen natürlich, von bis zu 100 Tieren, wenn da ein Tier krank wird, dann nehmen die Besitzer das Tier und nehmen es auf Zeit und geben es in einen anderen Bereich, quasi eine hofinterne Quarantäne, um die anderen nicht anzustecken. Das erholt sich dann. Ja. Teilweise auch ohne Beigabe von Antibiotika oder anderen Medikamenten, je nachdem, was es sich da handelt. Wenn die Hofgrößen oder die Betriebe sehr viel größer sind, dann machen die das nicht mehr, dann wird automatisch wenn Antibiotika eingesetzt. Also das hat auch eine wirtschaftliche Komponente, wann welche Substanzen da eingesetzt werden. So, da haben wir natürlich vorher gesagt, der Schlachttermin wird verzögert, es dauert länger, es kostet natürlich mehr in der Produktion, weil eben für Nahrung, Raum, eventuell auch andere Behandlungen da aufgekommen werden muss. Die Produktion wird teurer. Also das sind alles Auswirkungen der Krankheit, die sich negativ auswirken. Man sieht ja, einerseits hat das mit Tierethik zu tun, mit Ökonomie und generell mit der Art und Weise, wie auch mit veterinärmedizinische Komponenten. Das führt dazu, das ist eine Studie, die vor ein paar Jahren in Deutschland gemacht worden ist, in einem deutschen Bundesland an über 900 Betrieben, wo nachgeschaut worden ist, bei Geflügel, in wie vielen Fällen wird Antibiotika eingesetzt, innerhalb von diesen ungefähr 30 Tagen, die das so ein Huhn braucht, um sein Gewicht zu erreichen. Und da zeigt sich, dass in über 90% der Fällen sind Antibiotika mindestens einmal angewandt worden, meistens mehrfach, meistens über mehrere Tage, einfach um zu verhindern, dass hier diese Produktionsausfälle passieren, Mehrkosten entstehen oder andere Tiere angesteckt werden. Das ist also ein ganz, ganz normaler Zustand in einer Minderheit der Fälle, wo das nicht der Fall war. Und das man würde es annehmen, das sind jetzt sozusagen die industriell geführten Betriebe. Bei Biobetrieben ist das ganz anders. Auch bei Biobetrieben zwar weniger, aber wurden auch Antibiotika eingesetzt. Das heißt noch nicht, dass es schlecht ist, dass man Antibiotika einsetzt. Es zeigt nur, dass in vielen Fällen sagen diese Art der Produktion es zwingend logisch, rational verlangt, dass man sagen Antibiotika einsetzt. Bei den Betrieben schaut es nicht anders aus. Also ein Großteil der Betriebe verwenden Antibiotika regelmäßig im Einsatz. Jetzt kommen wir zum diesem einen Krankheitserreger, mit dem wir uns hier beschäftigen. Es gibt natürlich viele Gründe und viele Krankheitserreger, die Geflügel, Schweine oder was auch immer befallen können. Da gibt es eine ganze Palette. Klarerweise muss man irgendwo anfangen, sich mit etwas Konkretem beschäftigen. Das ist in dem Fall das Bakterium Mycoplasma. Die Mycoplasma-Bakterien sind insofern sehr interessante Modellorganismen, auch in der Biotechnologie, weil sie sehr klein sind und sie haben ein paar interessante Eigenschaften, die sie besonders so reizvoll machen. Ja? Also das, man sieht da diese Striche, die ähnlich ausschauen, wie wenn man einen Teig nimmt und in der Hand zu einer Schlange walzt, dann, wenn man das nicht besonders gut macht, gibt es eine Verdickung und am Rand ist das dünn und das, so schauen die aus. Interessanterweise haben diese Bakterien keine Zellwand. Normalerweise haben Bakterien eine Zellwand und eine Zellmembran. Die haben das nicht. Das liegt unter anderem daran, dass es so einen fast schon parasitären Lebensweise haben. Das heißt, die kommen meistens an irgendwelchen Schleimhäuten vor, unterschiedliche Arten an unterschiedlichen Schleimhäuten in der Lunge, Geschlechtstrakt, teilweise auch im Hals, Nasen, Ohren, in den Nebenhöhlen und setzen sich dort an Schleimhäuten fest und nehmen auch vom Wirtsorganismus Substanzen auf, die sie selbst nicht produzieren können. Ja. Viele Antibiotika wirken bei den Mykoplasmen gar nicht, weil viele von diesen Antibiotika auf die Zellwand einwirken. Und weil dadurch, dass sie keine Zellwand hat, sind die dort bedeutungslos. Es gibt dort zwar schon noch eine kleine Gruppe von Antibiotika, die wirksam sind, aber man sieht auch, dass die Mykoplasmen zunehmend resistent werden. Das ist eins der Probleme in der Landwirtschaft und in der Gabe von Antibiotika und generell bei Antibiotika, dass hier Resistenzen entstehen. Und diese Resistenzen können ein großes Problem werden, indem man halt keine Mittel mehr hat, diese pathogenen Erreger in den Griff zu bekommen. Und die Gabe von Antibiotika in der Landwirtschaft kann auch eine Rolle spielen für die Antibiotikaresistenz bei Keimen, die den Menschen betreffen. Also da gibt es schon einen Austausch, teilweise geht das, wenn man so ein Fleisch kauft, kann da noch was drauf sein, oder es geht ins Wasser, oder man kommt das durch sonst Berührungen mit den Leuten, die dort arbeiten, verbreitet sich das. Und da gab es auch Studien dazu, dass man sieht, dass im menschlichen Verdauungstrakt diese Antibiotikaresistenzen, die Gene, die dafür verantwortlich sind, für die Antibiotikaresistenz, vorkommen, die in der Landwirtschaft sozusagen unbewusst hergestellt werden. Also da gibt es schöne Untersuchungen. Interessant ist das Mykoplasma deshalb, weil es das kleinste Genom aller freilebenden Lebewesen hat. Dieses Bakterium ist an und für sich schon sehr klein, also physisch. Bakterien sind überhaupt generell sehr klein. Das ist ein Tausendstel Millimeter. In der Größenordnung bewegen wir uns hier. Und das ist noch einmal um 10% kleiner als normale Bakterien. Und das Genom, das ist die Summe aller Basenpaare, der ganze DNA, die in so einem Lebewesen drinnen steckt, die mehr oder weniger vorgibt, was für eine Art von Lebewesen das ist, was das quasi, was für eine Art von Stoffwechsel es betreiben kann, welche Wirtstiere und so weiter sich das aussucht. Also das ist im Genom gespeichert und der Mensch zum Beispiel hat ein Genom in der Größenordnung von 3 Milliarden Basenpaare. Bei Bakterien ist es unterschiedlich, normalerweise sagt man so ab 1 Million. Und hier haben wir nur 500.000 Basenpaare. Das ist also für ein Lebewesen schon relativ wenig. Man hat jetzt versucht, dieses Mykoplasma-Genom experimentell noch weiter zu verkleinern, um herauszufinden, gibt es eine untere Grenze? Wie klein kann man das noch machen, dass man noch von Lebewesen sprechen kann? Hört das irgendwann auf? Man kann das noch ungefähr um 10% verringern, dann scheint aber Schluss zu sein. Also die sind ziemlich nah am unteren Limit des Lebens sozusagen angesiedelt. Dadurch, dass es so klein ist, eignet sich das auch gut für die Biotechnologie, für die Gentechnik und synthetische Biologie, wenn man hier relativ wenig Einzelbausteine oder einzelne Gene nur hat, die man verstehen muss, um dieses ganze Lebewesen zu verstehen. Das Ziel ist, jetzt ein Lebewesen von der Größe eines Bakteriums komplett zu verstehen. Also das muss man sich vorstellen, wie wenn ein Schaltkreis vielleicht in einem Radio oder so, wenn man den aufmacht, sind ganz viele Komponenten, die verschalten sind und bis zu einem gewissen Grad mit vielen Einschränkungen kann man das übertragen und diese Schaltkreise und Stoffwechselwege in dieser Zelle ähnlich beschreiben aufgrund dieser vorhandenen Gene. Und dadurch, dass es relativ klein ist, erhofft man sich, das relativ schnell zu verstehen. Was auch schon mit diesen Mykoplasmen erfolgreich getan wurde, war eine sogenannte Genomtransplantation. Das ist ein interessantes Wort. Transplantation kennt man vielleicht im Sinne von Herztransplantation oder eine Lebertransplantation, aber kann man auch ein Genom transplantieren, das ist also gelungen. Da hat man zwei verschiedene Bakterien gehabt und das Genom von einem Bakterium, also die ganze DNA, rausgenommen und in den Zellkörper eines anderen Bakteriums eingeschleust. Dann hat man dieses bereits vorher existierende Genom in dem Wirtsbakterium ausgelöscht oder kaputt gemacht, und die neue eingesetzte DNA hat er quasi das Programm übernommen, und dieses Bakterium hat sich dann langsam in das ursprüngliche Bakterium zurückverwandelt. Also es ist gelungen, die komplette DNA von einem Organismus in den anderen hineinzuübertragen. Das war eine wissenschaftliche Sensation vor fast 10 Jahren. Der nächste Schritt war dann die sogenannte Genomsynthese, also dass man nicht ein bestehendes Genom aus einem Organismus nimmt und in ein anderes hinein transplantiert, sondern dass Menschen mit so einer Art 3D-Drucker im molekularen Bereich die komplette DNA selbst herstellen, also eine Synthese von dieser DNA. Es ist 2010, es ist gelungen, diese 500.000 Basenpaare zu schreiben. Man muss sich vorstellen, wie so ein molekularer 3D-Drucker, der immer so Einzelelemente von 100 Basenbahnen macht und die werden dann zusammengefügt und immer größere Einheiten. Und dann hat man so eine ganze synthetische, also künstlich hergestellte DNA, und die wurde dann nochmal transplantiert und das hat funktioniert. Also man hat gesehen, man kann eigentlich prinzipiell eine DNA schreiben, wie man möchte, würde man sich auskennen, und das dann in diesen Mycoplasma-Bakterien übertragen. Das eröffnet natürlich interessante Perspektiven. Was sozusagen viele von den Forscherkollegen, mit denen wir zusammenarbeiten, inspiriert hat, dieses Mycoplasma so als eine Art Chassis, so ein Baukastensystem zu betrachten und das zu programmieren in einer Art und Weise, um nützliche Dinge zu tun, in dem Fall eben Impfstoffe. Dadurch, dass es so klein ist, ist es auch ein interessanter Modellorganismus, wie schon gesagt. Es gibt interessante Überlegungen dazu, die ganzen Gene in diesem Bakterium im Computer abzubilden, sodass man sagen, an dem Bakterium schon mit der Software herumdoktern kann. Man kann Dinge ausprobieren, austauschen, schauen, was dann passiert, und das dann im realen Beispiel überprüfen und so immer mehr und besser Erkenntnis über diesen Organismus erlangen. Jetzt haben wir vor ein paar Jahren eine Gruppe von europäischen Wissenschaftlern und Firmen sich zusammengetan mit dem Ziel, eben dieses Mycoplasma so zu programmieren, umzuprogrammieren, dass es als Impfstoff sinnvoll verwendet werden kann. Und das sind die Partner, das ist sozusagen der Koordinator sitzt in Barcelona, direkt am Strand, ein wunderschönes Labor, wo interessanterweise keiner der Wissenschaftler jemals auf den Strand geht, weil die alle arbeiten müssen. Also sie sind irrsinnig diszipliniert. Ich glaube, da zeigt sich, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen der Wissenschaftler, wer unten am Strand ist und wer im Labor steht. Und die stehen alle im Labor. In Barcelona, dann in Bordeaux, in Frankreich, das ist eine nationale Forschungsstelle, die sich auch mit landwirtschaftlichen Dingen beschäftigen und Spezialisten für diese Mycoplasmen sind. Imperial College in London arbeiten an genetischen Schaltkreisen. Dann haben wir ATG Biosynthetik in Deutschland, das ist ein kleines Unternehmen, die sich mit verschiedenen Techniken der Gentechnik beschäftigt. Die Wageningen Universität in Holland ist eine sehr bekannte landwirtschaftliche Uni, die haben dort sind sehr gut, was die Modellierung dieser Bakterien am Computer betrifft. In Dänemark sitzen Tierethiker, also sind nicht nur Wissenschaftler und Firmen an Bord, sondern auch Tierethiker, die sich anschauen, also wie man sozusagen, wenn man mit den Tieren experimentiert und diese Dinge entwickelt, wie geht es um das Wohlbefinden der Tiere. Dann wir haben die Rolle, um uns mit Sicherheit und öffentlicher Kommunikation auseinanderzusetzen. Und schlussendlich ist MSD, das steht für Merck, ja? Das ist eine große pharmazeutische Firma. Weil die ganz interessante Geschichte von Merck, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, Merck ist ursprünglich eine deutsche pharmazeutische Firma, die allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg, also die hatte sehr viele Niederlassungen auf der ganzen Welt, auch viele in Amerika, und nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner beschlossen, dass sie als Teil der Wiedergutmachung alle Stützpunkte von Merck außerhalb Deutschlands einkassieren, und das jetzt eine amerikanische Firma ist, und die wiederum jetzt auch Niederlassungen in Europa hat, und MSD ist also von amerikanischen Merck. Die Zweigstelle für Tiergesundheit. Dieses Kürzel von dem Projekt Mycosynvac, das ein bisschen eigenartig klingt, setzt sich also aus 3 Komponenten zusammen. Myco für diese Mykoplasmen, Bakterien. SYN steht für die synthetische Biologie, das ist also die Weiterentwicklung der Gentechnik, um sagen, nicht nur einzelne Elemente verändert, sondern ganze Systeme neu programmiert, neu konzipiert. Und VAC steht für Vakzine. Was interessant ist, Vakzin, das kommt ja auf, also Vaca im Spanischen, das ist die Kuh, kommt, also ursprünglich ist die Idee, also eine der historischen Gründe, warum das Vakzin heißt, kommt daher, dass, ich glaube, es war im 17. Jahrhundert, das kann ich mal falsch liegen, in Großbritannien da war die Zeit der Pocken, und da hat ein Arzt beobachtet, dass die Milchmädchen, die es mit den Kühen zu tun haben und die Milch bringen, dass viele von denen nicht krank werden, dass sie keine Pocken bekommen. Und hat dann irgendwie geschlossen, dass die Kühe, dass die Kuhpocken haben und dass da Menschen, die mit den Kuhpocken in Berührung kommen, irgendwie auch dann immun werden gegenüber den menschlichen Pocken. Und hat dann also selbst Experimente gemacht mit den Pusteln von den Kuhpocken, und es war wirklich so, dass die sagen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen war eine Immunität da, und das ist, sagen wir, die Idee von dem Vakzin, also dass so eine Substanz von der Kuh auf den Menschen übertragen zu einem Impfstoff führt, und mittlerweile geht es in eine andere Richtung, machen wir jetzt also wieder Impfstoffe für die Kühe. Wenn man sich die Mykoplasmen anschaut, das ist ein ganzer Tiergarten an verschiedenen bakteriellen Spezies. Da gibt es nicht nur eine Art, da gibt es ganz viele. Hauptsächlich werden die dadurch definiert, welche Nutztiere sie befallen. Zum Beispiel Mykoplasma bovis, ist sozusagen eine Rinderseuche, die in verschiedenen Stellen in der Kuh auftritt, an einem Euter, Mastitis oder an einer Art Lungenentzündung, das nennt man dann eine atypische Lungenentzündung, Pneumonia, und die meisten Probleme geben sich da mit der Lunge. Es gibt auch eine andere Art, Mykoides, die auch eine Art Lungenentzündung sozusagen verursachen. Beim Schwein heißt es Hyopneumonie, eine Atemwegserkrankung auch. Beim Geflügel sind es ähnliche. Da gibt es zwar schon Impfungen, die aber teilweise nicht besonders gut funktionieren, beziehungsweise die Herstellung dieser Impfstoffe beruht noch auf sogenannten Tierserum. Ja? Also das ist, weiß nicht, ob das bekannt ist. Es gibt verschiedene Techniken, wie man diese Impfstoffe herstellt. Man kann da zum Beispiel mit Hühnereiern kann man das herstellen. Das wird auch bei Menschen teilweise noch gemacht. Man versucht aber wegzukommen von diesen Tiersubstraten. Und da ist es ähnlich. Also es gibt nämlich ein Kälberserum. Da werden mehr oder weniger Kuhkälber ausgepresst, und da sind sehr viele Hormone drinnen und andere molekulare Substanzen, die man nicht genau kennt. Aber man weiß nur, dass der ganze Cocktail da vorhanden ist. Das wird also ausgepresst, und diese Flüssigkeit wird verwendet, um diese Mykoplasmen anzuziehen. Ja? Also um sie so zu reproduzieren und mehr davon herzustellen. Man muss also für jedes Mal, wenn man das herstellt, muss man irgendwo einen Kalb erwischen und ausquetschen. Und das ist natürlich nicht besonders, das macht das Projekt nicht. Wir versuchen etwas herauszufinden, um das zu verhindern und um nämlich ein synthetisches Serum zu entwickeln, mit dem keine tierischen Substrate mehr benötigt. Das ist eins der Ziele von dem Projekt. Und man nimmt dazu das Mykoplasma pneumonia, ist wieder eine andere Art. Das Interessante ist, ein Krankheitserreger, der bei Menschen, also bei Kindern und anderen Menschen, die diese Probleme im Immunsystem haben, manchmal vorkommt, auch in der Lunge, aber auch andere Probleme verursachen kann. Und dieses Mykoplasma möchte man so umprogrammieren, dass es eine Art universelles Impfchassis wird. Chassis bedeutet, also das ist so ein Fachjargon. Man stellt sich das vor wie bei der Herstellung von Autos. Also vielleicht so, dass mittlerweile die Autos werden modular gebaut. Das sind verschiedene Modelle, haben alle den gleichen Motor. Die Karosserie ist ein bisschen anders, aber der Unterbau ist dann immer gleich. Das ist billiger, dass man so eine große Stückzahl herstellt. Und man möchte so eine Art Chassis-Komponente, so einen Unterbau wie bei einem Auto haben, in Form eines Bakteriums, und den man dann unterschiedlich bestücken, programmieren kann, und dass das dann unterschiedliche Dinge erledigt. Und das möchte man aus dem Mykoplasma Pneumonia so ein Chassis herstellen. Ich erkläre dann noch nachher ein bisschen genau, was das sein soll. Dann die Herstellung von diesen serumfreien Medien, also dass man eben keine Tiere, Eier oder Kälber auspressen muss, um das zu gewinnen, sondern dass man das synthetisch herstellt und wo man genau weiß, was drin ist. In diesen tierischen Seren, da gibt es auch das Problem, dass manchmal auch Viren oder andere Krankheiten, obwohl man das natürlich kontrolliert, noch vorhanden sind. Es ist vielleicht bekannt, dass Insulin ist ja also für Zuckerkranke, aber ursprünglich wurde mit Schweine oder aus Schweinen gewonnen und da kam es auch manchmal zu Infektionen, Problemen und mittlerweile wird das ja schon seit Jahrzehnten biotechnologisch, also gentechnisch hergestellt und da gibt es diese Probleme alle nicht und das ist aber noch nicht in allen Produktionsbereichen durchgedrungen, noch nicht so weit und das möchten wir ja auch erreichen. Zusätzlich zu diesen allgemeinen Zielen ist das Ziel im Mykosynvac 2 bzw. 3 Impfstoffe speziell herzustellen, eins fürs Schwein, gegen Hypopneumonie, eins gegen Mycoplasma bovis bei Rindern und dann wird schon interessant, möchte man so einen kombinierten Impfstoff herstellen, der sowohl gegen das Mycoplasma beim Schwein wirkt, aber auch gegen den Virus. Und das ist interessant, jetzt haben wir plötzlich die ganze Zeit von Bakterien gesprochen, jetzt kommt plötzlich ein Virus ins Spiel und wir werden sehen, dass wenn man einmal so ein Chassis hat, also so ein programmierbares Bakterium, kann man da prinzipiell beliebig viele sogenannte Antikörper an der Oberfläche produzieren. Antikörper sind also diese Oberflächenmerkmale von Krankheitserregern, die das körpereigene Immunsystem dazu bringen, das als Eindringling zu erkennen und das Immunsystem reagiert dann mit auch wieder speziellen Antikörpern, um das in den Griff zu bekommen und zu bekämpfen. Und man kann prinzipiell, das Ziel ist, dieses Chassis so weit zu haben, dass man ganz viele verschiedene Krankheitserreger hier oder sagen Oberflächen von Krankheitserregern produzieren kann und ganz viele verschiedene Impfstoffe herstellen kann. Das Ganze ist natürlich auch von einer ökonomischen Perspektive her interessant. Das ist ein Überblick über die Entwicklung des Markts für den Impfmarkt für Schweine. Und man sieht, dass diese verschiedenen Farben, das sind hauptsächlich mykoplasma-relevante Impfstoffe. Also das scheint in den letzten 10 Jahren ein größeres Problem geworden zu sein, die Mykoplasmen in der Schweineproduktion. Es ist ja aufgrund dieser Krankheiten gibt es einen Multimillionen Euro Ausfall jedes Jahr. Und deswegen sozusagen versucht dieses Projekt ja auch nicht nur ein interessantes wissenschaftliches Ziel zu lösen, sondern auch eine ökonomisch bedeutsame Frage zu meistern. Wenn man sich anschaut, interessanterweise sind, das ist vielleicht nicht unähnlich wie in der pharmazeutischen Branche für den Menschen, sind auch da nur relativ wenig Firmen, die sich den Markt bei Impfungen für Nutztiere im respiratorischen Bereich aufteilen. Das ist Boehringer Ingelheim und dann die Firma MSD Animal Health, die auch in unserem Projekt vertreten ist. Also ein multinational, ein großer Konzern, der hoffentlich dann diese Impfstoffe dann auch übernehmen kann. Jetzt gibt es prinzipiell verschiedene Methoden, wie man diese Impfstoffe herstellt. Ja, das ist im Großen und Ganzen, haben wir da solche Konzepte mal gezeigt. Man könnte diese Pathogene, diese Krankheitserreger einmal im Labor oder in einer biotechnologischen Herstellungsprozess einmal großindustriell herstellen, in großen Mengen, eben auch auf diesem Serum. Und anschließend, bevor man sie dann wirklich einsetzt, zum Beispiel mit UV-Strahlen dann inaktivieren oder abschwächen. Ja. Normalerweise UV-Licht ist ja ist steril, also es ist verursacht bei Menschen aus gutem Grund Sonnenbrand oder eine Reaktion in der Haut. Aber wenn man zum Beispiel irgendwas, keine Ahnung, ein bakterienverseuchtes Objekt in die pralle Sonne legt im Sommer, dann ist es nach 20 Minuten, 30 Minuten, ist das dann steril, weil die Bakterien diese intensive UV-Strahlung nicht aushalten. Und man weiß, wie lange man diese Bakterien bestrahlen muss, welcher Intensität, sodass die zwar noch bestehen, also sind auch immer noch, haben nur noch die Form von Bakterien, sind aber innerlich quasi zerstrahlt. Ja, also die DNA zerbricht und die können sie nicht mehr vermehren. Das kann man aber dann in den jeweiligen Körper über Injektionen einbringen und entweder der tierische oder menschliche Körper lernt das dann als Eindringling zu erkennen und kann dann mehr oder weniger gefahrlos eine Immunreaktion bilden. Eine zweite Möglichkeit, die abzuschwächen, geht über Temperatur, vielleicht ähnlich wie so eine Pasteurisierung, indem mal die auch die Lebewesen über Hitze kontrolliert abgetötet werden. Das sind aber relativ krude Methoden. Wir möchten jetzt den nächsten Schritt machen in diesem Projekt, indem man diese Bakterien wirklich sehr genau kontrolliert. Man möchte Dinge zu verschiedenen Zeitpunkten an- und ausschalten. Also zum Beispiel, die sollen einmal zuerst schnell wachsen, diese Pathogene. Wenn wir jetzt einmal in großer Zahl vorhanden sind, möchte man dann gezielt die Pathogenizität ausschalten, also dass als Krankheitserreger wirklich agieren. Man möchte aber, dass sie zum Beispiel in der Lunge sich noch immer so festhalten und festhaften, wie das die echten Krankheitserreger tun. Ja. Würde man nämlich diese inaktivierten oder attenuierten Erreger von den ersten zwei Methoden zum Beispiel in die Lunge einbringen, dann liegen die dort nur herum. Ja. Also da bräuchte man dann sehr hohe Dosen, um eine Immunreaktion hervorzurufen. Wenn es aber schafft, dieses Bakterium so zu programmieren, dass sich zwar noch anhaftet in den Lungen, also dass sie quasi noch teilweise aktiv sind, aber ohne dass es einen Schaden entfalten kann, wäre das ideal. Das ist auch das Ziel von diesem Projekt, da ganz gezielt an Regeln zu drehen, um eine möglichst effiziente Immunreaktion hervorzurufen. Die Art und Weise übrigens, wie eine der vielen Varianten, wie dieses Mykoplasma hier Schaden hervorruft, ist, dass es Wasserstoffperoxid produziert. Also wenn der Körper das als Fremdkörper kennt und attackiert, dann beginnt es Wasserstoffperoxid zu produzieren, also das dann extrem giftig ist im Körper. So wehrt sich der mit diesen Giftstoffen. Ich habe heute noch ein paar Slides, wo versucht, diese wissenschaftliche Vorgehensweise zu erläutern. Also man nimmt dieses Mykoplasma, das Genom wird ausgelesen, analysiert, welche Gene sind da wirklich da drinnen. Dann wird das im Computer abgebildet und man beginnt das an verschiedenen Stellen zu drehen, das umzuprogrammieren, neu zu schreiben und diese Modellierung am Computer umfassend zu bewerkstelligen. Dann baut man verschiedene Sicherheitssysteme und Kontrollmechanismen, genetische Kontrollmechanismen, eben dass das verschiedene Dinge zu verschiedenen Zeiten ein- und ausgeschalten werden, um den möglichst effektiven Schutz zu bekommen. Dann werden Dinge im Labor getestet, ob diese am Computer programmierten oder modellierten Ereignisse wirklich eintreten. Falls das sein sollte, könnte man dann wirklich mit seinem fertigen Mykoplasma schon mal beginnen, diese modellierten Dinge in die Realität umzusetzen. Und im Endeffekt müsste man das im Tierversuch testen und bestätigen, dass diese Wirkung erfolgt. Wenn man jetzt keinen Grafikdesigner, sondern einen Wissenschaftler dieses Konzept abbilden lässt, schaut das so aus. Das ist wieder so ein Symbol von diesem Mykoplasma. Das hat so ein bisschen seine Birnen- oder Glühbirnenform. Und diese auf der linken Seite, diese Spindel, das ist die Stelle, in der sich das Mykoplasma da festhaftet in der Lunge. Und da versucht man sagen, alle Komponenten, genetische Komponenten zu entfernen, die irgendwie mit Pathogenizität zu tun haben, bis man dann zu so einem nackten Mykoplasma kommt, das harmlos ist. Und im Anschluss nimmt man dieses nackte Chassis, diesen Rohentwurf des Mykoplasmas und baut dann verschiedene Gene ein, dass damit etwa zum Beispiel an der Oberfläche bestimmte Moleküle produziert und gezeigt werden, um damit die menschliche, also die tierische Immunabwehr hier wirksam werden kann. Und theoretisch sollte es möglich sein, dass nicht nur gegen eine Krankheit, sondern gegen ganz viele verschiedene Krankheiten, nicht unbedingt gleichzeitig, aber man könnte sagen, sehr relativ schnell sehr viele verschiedene Impfstoffe entwickeln. Wenn man einmal dieses Chassis hat, braucht man dann nur noch diese Moleküle in der Oberfläche verändern, um hier verschiedene Wirkungen zu erzeugen. Und erwartet man sich dann gerade einen modularen Aufbau eines Impfstoffes, das nicht nur bei Tieren, sondern eventuell sogar vielleicht auch mal bei Menschen angewandt werden kann.
Aber es bleibt immer ein Bakterium, das sich dann selbst vermehrt, oder? Also oder ändert man die Zellkerninformation auch?
Ja, genau. Das ganze Genom wird umschrieben. Also am Anfang möchte man, dass es sich sehr schnell vermehrt und dann wird diese Vermehrung gestoppt, damit es sich im Körper nicht mehr vermehren kann. Aber sehr gezielt und nicht mit der Totschlagmethode. Ja, und dann zum Schluss muss das getestet werden. Man nimmt also nur dieses nackte Chassis, gibt das beispielsweise den Schweinen, wird vermutlich nichts passieren. Dann gibt man das entwickelte, ist das dann oben rechts vielleicht, den neuen Impfstoff. Und da sollten die Tiere dann eine Immunabwehr entwickeln. Wenn man dann nachher das wirkliche Pathogen gibt, sollten diese keine Probleme haben. Und das müssen wir noch testen und verifizieren, ob das wirklich der Fall ist. Es gibt dann auch natürlich die Frage der biologischen Sicherheit. Man möchte nicht, dass diese kontrolliert, sehr, sehr rational und ingenieursmäßig konzipierten Organismen andere Dinge tun, als man sie programmiert, also dass sie vielleicht doch im Körper überleben und sich nicht so verhalten, wie man das gerne hätte. Und zu diesem Zweck sollen eine Reihe von Biosicherheitssystemen eingebaut werden, die verhindern, dass sie da im Körper oder nach der Freisetzung im Tierkörper sagen, ein Eigenleben entwickeln. Und man nimmt da nicht ein einziges Biosicherheitssystem, sondern zumindest drei. Eins davon ist so, dass man sagen, wenn man das in einem Bioreaktor hochfährt, also immer mehr von den Mykoplasmen produziert, werden beständig Substanzen dazugegeben, die unbedingt zum Überleben brauchen. Ja? Und wenn man jetzt diese Substanz nicht mehr beigibt, dann stirbt dieses Bakterium. Okay, das ist ein Mechanismus. Also wenn man das dann in den Körper, wenn man das zum Beispiel reinspritzt oder mit seinem Spray in die Lunge einbringt, dann ist diese Substanz nicht mehr da, dann sollte dieses Bakterium auf alle Fälle sterben, unabhängig davon, ob welche anderen Mechanismen vorher schon wirksam geworden sind. Das Ganze gibt es noch einmal, dass man sagen, da zusätzlich noch eine Substanz dazu gibt beim Einspritzen, die das auch deaktiviert. Also es gibt insgesamt drei komplementäre Sicherheitssysteme, die gleichzeitig bewirken, dass es auf gar keinen Fall jetzt einer unbeabsichtigten anderen Wirkung dieser Bakterien kommt. Das wird natürlich auch vorher im Labor und in Testreihen gemessen, um hier ein möglichst hohes Maß an Sicherheit zu haben. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar relativ ungewöhnlich, dass dieses Projekt schon relativ früh in einer Entwicklungsphase schon an diese Biosicherheitssysteme denkt und auch die gleichzeitig mitentwickelt. Ja, ich glaube, jetzt habe ich lange genug eine erste Einführung gegeben. Ich freue mich auf Fragen. Gibt es vielleicht ein paar zu diesem Thema und ja, bedanke mich mal für die lange Geduld für den Vortrag. Dankeschön. Okay.
Ich hätte die Frage, und zwar, was ist eigentlich krankmachend an den Bakterien? Also dieses Gift, das dann entsteht, oder das Bakterium selbst?
Naja, es kommt immer darauf an, es gibt natürlich sehr viele verschiedene Krankheitserreger und die funktionieren alle ein bisschen unterschiedlich. Da, diese Giftstoffe spielen schon eine Rolle und das Problem ist, dass sich diese Bakterien dann ausbreiten. Ja? Also das Problem ist, wenn das Immunsystem diese ersten Keime, die da eindringen, nicht gleich in den Griff bekommt, dann vermehren sich die und die breiten sich in verschiedenen Körperteilen aus und die Belastung für den Körper oder für das Immunsystem wird damit immer schlimmer. Also je mehr von diesen Bakterien da sind, desto schwieriger wird es für den Körper, die Giftstoffe oder die Tiere oder teilweise werden auch senden die auch Signale aus, dass sich Zellen auflösen im Körper. Also da wird wirklich das Zellgewebe geschädigt und das muss der Körper reparieren. Und da sind einige Kosten sozusagen verbunden mit diesem Befall der Bakterien, die von Giftstoffen zu einer hohen Immunreaktion natürlich führen. Also wenn man dann sich Fieber bekommen oder der Körper sich beschäftigen muss, die in den Griff zu bekommen, dann kostet das auch Kraft und wirkt erschöpfend und dann kommen vielleicht noch wieder andere Viren oder andere Bakterien, die das ausnützen, dass der Organismus da schon geschwächt ist. Also können sehr viele verschiedene Dinge eine Rolle spielen. Beim Durchfall zum Beispiel, also das ist was anderes, aber da gibt es wirklich auch so Substanzen, die freisetzen, diese Bakterien, die dazu führen, dass man der Körper diesen Durchfall produziert. Also das sind wirklich Substanzen, die hergestellt werden. Ja. Aber das ist ganz unterschiedlich. Also das ist je nach Art verschieden und da ist es eben, dass es sich in der Zell Oberfläche, der Oberfläche der Lungen da festsetzen und sich dort ausbreiten und teilweise auch mit Wasserstoffperoxid das Gewebe schädigen. Das spielt dann eine große Rolle.
Was macht dieses Wasserstoff?
Wasserstoffperoxid, naja, das ist eigentlich ein Zellgift. Das ist ein, es hat H2O2, also es hat quasi, also normalerweise hat Wasser das H2O, das ist ein Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatome, und das Wasserstoffperoxid hat ein zusätzliches Sauerstoffatom. Und man kennt vielleicht den Begriff freie Radikale. Das ist das, was sozusagen zu Alterungsprozessen führt. Das sind Moleküle oder Substanzen, die sehr zusätzlichen Sauerstoff behalten. Das führt zu einer Oxidierung im Körper und das ist schlecht. Und dieses Wasserstoffperoxid hat, das ist eine ganz extreme oxidative Wirkung und kann das zu solchen oxidativen Prozessen im Körper führen. Und schädigt das Gewebe dann. Ja.
Und diese Biosicherheitssysteme, die kann man sozusagen nicht einsetzen, um den Befall von dem Bakterium zu bekämpfen?
Naja, also diese Entwicklung, die Produktion oder die Entwicklung hin zu einem Impfstoff dient dazu, damit diese Bakterien sich gar nicht einmal breit machen können. Ja. Der Grund, warum...
Wenn das Tier nicht geimpft ist und dieses Bakterium drinnen ist, dass man dann diese Biosicherheitssysteme, so wie Sie gesagt haben, dass man dann eine Substanz gibt, dass dieser Nährboden entzogen ist, funktioniert das so nicht?
Ja, in dem Fall ist es ein biologischer Sicherheitsmechanismus, das heißt, dass in dem Impfstoff, also in den Zellen, die gegeben werden, dass da noch zusätzliche Schaltkreise, Sicherheitsmechanismen eingebaut sind, direkt in das Mykoplasma, das eingebracht wird, damit sich das Mykoplasma nicht, dass man nicht selbst ein Krankzeuger werden könnte. Ja. Also das heißt, das ist immer verbunden mit der Gabe von diesen hergestellten künstlichen Mykoplasmen. Also das ist keine Substanz, die man einfach so gehen kann. Das gibt es natürlich schon, das sind Antibiotika, das sind Substanzen, die schädigen, wirken schon, aber man sieht längerfristig, weiß man, dass die Zahl der wirksamen Antibiotika abnehmen wird. Das ist heute auch ein großes Problem beim Menschen. Ich glaube, 25.000 Menschen sterben jedes Jahr in Europa aufgrund dessen, dass so diese multiresistenten Keime einen Befall verursachen und man nichts machen kann. Und das wird sich abzeichnen, weil immer weniger neue Substanzen auf den Markt kommen. Also das heißt, der große Trend, und das interessiert auch diese Firma, die sehen, dass in der Zukunft immer wichtiger wird, diese Impfstoffe parat zu haben, weil immer weniger Antibiotika eingesetzt werden können. Die Alternative wäre sonst, also dass man sagen, nur zu kleinräumigen Produktionsweisen übergeht. Ne?
Welche Zusatzstoffe sind noch drinnen? Also ich habe gehört, dass das Erdöl drinnen ist und Quecksilber in der Impfung. Wie weit stimmt das? Also das
Turmalin? Es gibt sogenannte Adjuvantien, also so Hilfssubstanzen. Ich muss sagen, da kenne ich mich nicht so genau aus, wie man das wirkliche Präparat herrscht. Ich habe nur gehört, dass in Deutschland, wieder war die Vogelgrippe, und dort gab es zwei Arten von Impfstoffen. Das eine für die Bevölkerung, und da waren diese Adjuvantien dabei, und eins für die Politiker und Einsatzkräfte und so weiter, waren das nicht dabei. Also was ist ein höherwertigeres Vakzin, das allerdings natürlich teurer ist in der Herstellung, da braucht man mehr von den sozusagen abgetöteten Erregern. In Österreich war es so, hätten alle diese bessere Variante bekommen. Also da hat sich das einfach Österreich geleistet. Das Ziel ist natürlich, da ohne Adjuvantien auszukommen, und indem man diese Lebewesen so programmiert, dass es nicht notwendig ist, Adjuvantien beizugeben. Adjuvantien werden auch deswegen beigegeben, damit man sagen, mit weniger abgetöteten Krankheitserregern einen gleichwertigen Effekt erzielt, dass das Immunsystem gleich reagiert. Und was man da dazu beigibt, führt dazu, dass das Immunsystem generell quasi aufgebraust wird oder aktiviert wird. Dass man da einfach quasi so im Alarmzustand, und dann reagiert das Immunsystem stärker auf diese Eindringlinge. In dem Fall ist das Ziel, dass kein Tierserum mehr gebraucht wird, was auch ein Grund für die Kosten ist. Und dass man so auch alle anderen Faktoren, die zu so einer Steigerung der Kosten führt, reduziert, indem man das eben so gut programmieren kann. Und idealerweise, so wie das jetzt aussieht, sollte, dann bräuchte man keine Adjuvantien mehr, weil die Herstellung viel günstiger sein wird.
Und um den Titel von dieser Veranstaltung zu hinterfragen, Segen oder Fluch?
Also ich meine, was der Fluch ist oder was der Segen ist. Ja, also wenn man sich jetzt die Entwicklung anschaut in der Fleischproduktion, ist es so, dass das habe ich vorher versucht anzudeuten, also beim Geflügel beispielsweise können die Betriebe nur überleben, indem sie größer werden. Ja, also durch die Effizienzsteigerung in der Produktion. Es gibt natürlich auch einen Bereich, dass man mit mehr Qualität und Bio und so weiter auch noch einen Gewinn macht, das stimmt sicher, aber der große Markt ist das nicht. Es sind auch die Menschen immer noch nicht bereit, auch nur 30% mehr zu zahlen fürs Fleisch, obwohl das nicht viel wäre, aber de facto ist es so, wird nicht gekauft. Wenn man das Fleisch so günstig haben will, muss man an eine industrielle Produktion denken. Die Alternative dazu ist, dass das Fleisch sehr viel teurer wird. Viel teurer, so wie das vielleicht in den 50er oder 60er Jahren waren. Das mag vielleicht auch kein Fehler sein, aber das ist dann auch eine geschäftspolitische Frage, weil das bedeutet, dass viele Leute sich dann kein Fleisch mehr leisten können und die nicht so viel Geld haben. Ja? Und dass es ein Statussymbol wird für eine Distinktion für Reiche, dass sich die Reichen noch Fleisch leisten können. Also, und das spielt sich auch eine Rolle, weil Fleisch hat schon, abgesehen jetzt von Trends, wie dass man Veganer wird oder nicht, also Fleisch hat schon auch eine Symbolwirkung in der Ernährung. Und ich glaube, da ist ein großes Interesse da, dass das noch verfügbar ist zu seinem akzeptablen Preis. Aber der Fluch oder Segen, also man kann diese Produktion von Fleisch damit wahrscheinlich für die nächsten Jahrzehnte weiter garantieren, auch wenn keine oder immer weniger Antibiotika zur Verfügung stehen, weil eben die Vakzine, die Impfstoffe quasi einspringen, kann dieses ökonomische Modell weiterlaufen. Ja, der Fluch ist natürlich, das ökonomische Modell kann weiterlaufen. Also je nachdem, wie man das halt sehen will, ist das sozusagen ein Fluch oder Segen.
Die dann nicht finanziell so gut dastehen und sich dann dieses Fleisch kaufen, wo sie die Antibiotika am Teller haben, dann wird genau diese Schicht auch wieder mehr krank, als wir die Reichen. Also das ist ja kontraproduktiv alles mit zusammen. Und man weiß ja genau, wenn das die Tiere nur krank werden, eben weil sie nicht artgerecht gehalten werden. Und warum geht die Forschung nicht dahin, dass man irgendwie die kleinen Betriebe, wie Sie vorher gesagt haben, dass man wieder zu dieser Produktion zurückgeht und auch ein Mittel und Wege findet, dass das passt. Keine Ahnung wie, aber...
Ja, also da glaube ich, was von der Forschungsseite her ist das, glaube ich, relativ klar. Das sind ökonomische Gründe, die dafür sprechen oder dagegen, dass so ein Betrieb einfach überleben kann oder nicht. Ich habe jetzt heute noch einen Bericht gelesen von einem deutschen Bauern, der hat 3000 Schweine und braucht für ein Kilo Fleisch 1,70 Euro. Das sind seine Kosten für Futter, hauptsächlich fürs Futter. Das braucht zwischen 63 Euro bis 70 Euro, je nachdem, welche Phase in der Herstellung. Und wenn er das nicht bekommt, dann kann er nicht produzieren. Ja? Und da gibt es teilweise Zuschüsse und Subventionen und so weiter. Das geht sich nicht aus. Ja? Es gibt zwar jetzt, wie gesagt, diesen Nischenmarkt Bio, kostet dann ja teilweise also doch deutlich mehr. Und ja, viele, Leute, denen das sehr wichtig ist, die sich damit beschäftigt haben und es sich leisten können, wenn sie sicher Biofleisch kaufen, vielleicht auch weniger Fleisch, aber das ist ein Trend, der findet statt in Europa. Also das Fleischkonsum in Europa nimmt ganz langsam ab, also in den westlichen Industrieländern, auf einem hohen Niveau. Großes Wachstum ist in den ganzen Schwellenländern, also in China und Brasilien, da steigt das rapide an. Übrigens, fast jedes zweite Schwein weltweit lebt in China. Dort 49% der ganzen Schweinefleischproduktion und also dort von den Produktionsverhältnissen, da weiß ich jetzt nicht sehr viel, die sind aber sicher nicht besser als bei uns. Aber es ist sicher auch eine Frage der Bewusstseinsbildung und so, aber das ist eine Sache, was man da quasi gesellschaftspolitisch für Ziele hat. Die Realität am Boden der Bauern ist die, wenn der nicht 1,70 Euro kriegt, dann geht der ein, ja. Da gibt es ja nicht mehr. Und das passiert auch. Es gibt immer weniger kleinere Betriebe, Familienbetriebe, zugunsten von sehr großen Betrieben. Ich habe jetzt gehört, in Dänemark, das sind die größten, oder einer der größten pro Kopf und pro Fläche, ich glaube, die größten Schweinefleischproduzenten. Die haben ja gar nicht so viele Flächen, aber das sind teilweise so, ja, fast nicht Hochhäuser, aber das sind so Anlagen. Da kommt der Zug hin, der bringt die Ferkel. Da kommt der Zug und bringt das Futter, dann der Zug nimmt auch den Dreck wieder weg. Also das ist wie ein Kopfbahnhof, wo Material umgewälzt wird und so wird das hergestellt. Und das funktioniert. Da gibt es aber ganz, ja. Also in der Großproduktion ist das sicherlich ein Thema.
Dermaßen, ich habe einmal in der Nähe von Linz bei einem Schweinezüchter, bin da zufällig hingekommen, dieses Mutterferkel, die liegt da, nur die Zitzen schauen raus, es darf sich einmal am Tag umdrehen und links und rechts saugen die. Wenn man das einmal sieht, da, also ich möchte kein so ein Fleisch essen, nicht geschenkt und von niemandem, das ist so dermaßen unethisch und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die europäische Bevölkerung so viel blitzdumm ist, wenn die das, aber das sieht man nicht, das zeigen sie nirgends, das hört man nicht. Der isst sein Fleisch, der macht sich ja keine Gedanken. Er ist halt nicht so, dass er ein bisschen denkt. Ja. Aber eigentlich finde ich, ist das die Aufgabe von der Wissenschaft, von Forschern, dass das auch unter die Menschen bringen. Und nicht nur, wie kann man die paar Bauern, die dort 50.000 Viecher haben, hinüberretten. Und wenn tausende andere keine Arbeit haben, die vielleicht kleine Betriebe hätten, wo sie das liebevoll die Viecher füttern würden, ja. Und ich finde, da ist auch die Wissenschaft gefragt, dass das unter die Menschen bringt. Dass die Menschen einmal zum Denken anfangen.
Ich hätte eine Frage zu dem, Ich hätte eine Frage zu dem Modell, das man Impfstoffe entwickelt. Sie schicken da sozusagen Mykoplasmen als Trojaner nicht in den Körper hinein, nicht mit einer Oberfläche. Gibt es das schon oder ist das nur ein Modell? Gibt es das nur bei den Tieren oder gibt es das bei den Menschen auch schon? Sie haben da gesagt, die Vogelgrippe wäre schon auf dieser Basis entwickelt worden.
Und das wäre eine intelligente Art, diese Impfstoffe in einer großen Zahl herzustellen. Also es wäre viel effizienter, präziser und genauer. Und das ist aber jetzt noch in der Entwicklung. Das Projekt ist auf 5 Jahre angelegt, Ende 2020. Und die Ziele sind sehr hoch gesteckt. Also ich vermute, es wird nicht ganz gelingen, am Ende des Projekts wirklich so einen Impfstoff zu entwickeln, sondern wir versuchen da möglichst große Schritte in diese Richtung zu machen.
Und wie weit sind Sie jetzt wirklich mit den Mykoplasmen und in der Humanmedizin, dass Sie solche Impfstoffe machen?
In der Humanmedizin, das weiß ich nicht. Also wie gesagt, hauptsächlich da geht es um Tiervakzine. Die Gruppe in Barcelona beschäftigt sich auch mit Humanvakzinen. Da bin ich aber nicht am letzten Stand, was die da genau machen. Ja.
Die nächste Frage wäre natürlich gewesen, wie weit ist der Schritt dann von der Anwendung beim Nutztier, nicht? Dann hin zum Menschen, nicht? Aber das ist so
ethisch. Das sind wahrscheinlich noch weiter weg. Das stimmt natürlich, wenn das System funktioniert, also es, glaube ich, besteht da kein prinzipieller Unterschied in der Immun-, klarerweise ist eine Kuh anders als ein Mensch oder ein Huhn, aber prinzipiell, also wenn man es schafft, diese Immunantwort zu stimulieren, dann sollte das bei Menschen auch funktionieren. Da gibt es natürlich viel höhere Richtlinien und höhere Biosicherheitsauflagen und Qualitätssicherheitskontrollen und so weiter und so fort, bis das einmal dieser Impfstoff zugelassen wird, aber das ist durchaus denkbar, dass das auch so ein ähnliches Konzept dann auch bei Menschen angewandt wird, obwohl in diesem Projekt ist es nicht das explizite Ziel.
Zum Projekt selbst, welcher Teil passiert dann hier in Österreich?
Ja.
Der Forschung, wo Sie gezeigt haben, Barcelona und Holland und so weiter. Und welcher Teil wird da in Wien gemacht?
Vermutlich? Genau. Also unsere Rolle ist mehrfach. Einerseits schauen wir uns diese Biosicherheitssysteme an. Und andererseits interessieren wir uns für die Reaktion, die dieses Projekt auch in der Öffentlichkeit bei den potenziellen Konsumenten hervorruft. Also machen wir Veranstaltungen wie den Abend heute, weil wir uns auch interessiert, was kommen da für Fragen, was ist da sozusagen möglicherweise ein Problem oder was ist interessant, was gibt es für Hoffnungen und Wünsche. Und wir haben übrigens auch meine Kollegin, die Sandra Youssef ist da und wir haben auch eine Seite mit 2 Fragen mitgebracht, wo wir uns freuen, wenn Sie das ausfüllen würden, was am Ende von der Veranstaltung, was Sie dafür für Assoziationen haben zu diesem Projekt. Wir möchten das sozusagen versuchen, auch einzubauen, weil es keinen Sinn hat, Dinge zu entwickeln, die dann später vom Konsumenten oder von den Bürgern nicht akzeptiert werden, beziehungsweise möchten wir Dinge entwickeln, die natürlich einen sozialen Mehrwert haben. Ja. Und das ist unsere Aufgabe, sozusagen im Sinne des, nennt sich Responsible Research and Innovation, da nicht einfach, dass die Wissenschaftler oder Firmen irgendwas entwickeln und dann ist es da, sondern wir begleiten diese Projekte beraten dann auch die Forscher und auch die Firmen dahingehend, ob wir der Meinung sind, dass das eine gute Idee ist oder nicht, was zu machen, beziehungsweise ob man nicht Dinge ändern könnte im Rahmen von diesem Projekt, damit das sozusagen für einen größeren sozialen Nutzen hat. Ja. Also es ist unsere Aufgabe einerseits, sich konkret ein bisschen Sicherheit zu fragen, wie funktioniert das, was kann man da verbessern, ist es wirklich gut genug? Und dann so Veranstaltungen wie diesen hier, auch in der Wissenschaftskommunikation, in dem Dialog zu treten, um Stimmen auch einzuholen.
Das heißt, mit den Mykoplasmen arbeitet schon jemand im Labor hier in Wien?
Nein, in Wien nicht. Nein,
in Wien nicht, woanders.
Ja, nein,
und so diese Antikörperbestückung, wird das auch schon wo gemacht?
Spezifisch also jetzt,
mit welchen Antikörpern?
Also jetzt geht es nochmal darum, dass man dieses Mykoplasma das besser versteht, wie das funktioniert. Das sind die Projektleiter in Barcelona sehr gut, die verstehen das ganz gut, und in Wageningen machen die diese Bioinformatik-Modelle, die haben das im Computer, die sagen, das wird dort durchgespielt im Peril College in London, die arbeiten an diesen Biosicherheitsschaltkreisen, also damit die, wenn sie dann in den Körper gelangen, dort wirklich also komplett eliminiert werden. Die Kollegen in Deutschland entwickeln letztendlich Maschinen und Geräte und Systeme, dass diese Prozesse effizienter funktionieren. In Kopenhagen, das sind Tierethiker, die schauen sich hier an, nach welchen, die ethischen Fragen von diesem Projekt. Ist es ethisch sinnvoll, das zu machen? Was passiert, wenn wir das nicht machen, wenn wir keine Vakzine entwickeln und eines Tages ist der große Demand dann da, also das Verlangen der Bevölkerung nach Fleisch, aber man hat nichts in der Hand, um die Tiere zu behandeln. Ist das ethisch, ja, wenn man das nicht macht? Und diese verschiedenen Optionen dann zu vergleichen. Und die Firma, und MSD wäre dann sozusagen die erste Firma, die das dann anwenden kann in der Praxis. Die würden dann aber auch selbst dann die ganzen Tests bezahlen zu einer Kommerzialisierung. Das ist relativ teuer.
Auch Tierversuche und dann wirklich Labortests, oder? Und das die Durchführung dann?
Bitte?
Die Durchführung plus Tests,
wie sagen, auch Tierversuche,
ja, und so weiter, das, ja, wird dann dort frühestens 2020, oder?
Ja, das dauert sicher noch länger.
Das dauert.
Ich habe jetzt gehört, dass die Entwicklung von einem von einem pharmazeutischen Stoff beim Menschen dauert 18 Jahre. Insgesamt ist das relativ lang. Also das frühestens 2025, wenn alles gut geht. Ja.
Okay. Ich wollte nur eins noch sagen, und zwar zu den, wie Sie sagen, Tierhaltung. Und ich habe das auch in ORF, also man hat immer wieder mal die Chance, auch im österreichischen Fernsehen genau das anzusehen, wo ich mir denke, so viele Leute, die Fernsehen, und ich glaube nicht, dass man das auf eine Wissenschaft unbedingt schieben muss, dass man sagt, die müssen uns das vorführen, wie Tiere gehalten werden. Ja doch, das war sogar damals mit der AMA, Gütesiegel und so weiter, und dann sind alle diese ganzen Dokumentationen gekommen, und wie Sie sagen, man hält es gar nicht aus. Ja, so schrecklich ist das mit anzusehen. Aber ich glaube, da haben wir ganz viel Eigenverantwortung, und man kann sich das wirklich überall anschauen. Wir oft beim nächsten Bauern sogar in der Umgebung, ja, wie die Tierhaltung ist. Und ja, da darf man selber dazu, also ist meine Meinung, ja, dass man selber da wählt und aussucht und sagt, das leiste ich mir oder nicht. Ja. Oder das möchte den Tieren nicht zumuten oder doch. Ja.
Ich bin die Reihenfolge richtig genau. Danach war der Herr mit der roten Weste.
Die Kosten für die Entwicklung von so einem Impfstoff, wird das dann über die Impfung bezahlt oder muss da die öffentliche Hand was zuschießen?
Naja, also dieses Projekt ist von der Europäischen Kommission finanziert. Das schaut so aus, da gibt es eine Ausschreibung zu einem bestimmten Thema, in dem Fall war es synthetische Biologie und Anwendungen, das war aber relativ offen, also es ging nicht um Tiere oder Landwirtschaft, und da bewerben sich verschiedene Gruppen, haben ein Konzept und reichen das ein, und das, was am besten bewertet wird, kriegt dann den Zuschlag und führt das Projekt dann aus. In dem Fall sind es, glaube ich, wenn mich alles täuscht, 6 Millionen Euro oder so über 5 Jahre, die von der Kommission kommen, also die Mitgliedsländer zahlen ein in diesen Topf, je nach Größe. Und das beste Projekt bekommt das und wird das dann ausgezahlt. Das ist in erster Linie wissenschaftliche Arbeit, die natürlich auch für andere Dinge verwendet werden kann. Die Ergebnisse werden publiziert. Die Entwicklung von diesen Impfstoffen ist das Ziel von diesem Projekt. Kann man aber gut vorstellen, dass beispielsweise auch menschliche Vakzine als Nebenprodukt oder die Information, die da generiert wird, auch für andere Anwendungen eine Rolle spielt. Und dann ist die, ist das Ziel, dass man dieses Konzept dieser Art von Impfung so weit hat, dass dann die Firma MSD das übernehmen kann und dann wirklich die Entwicklung von einem marktreifen Produkt weiterführt. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass die Entwicklung anschließend nach diesem Projekt noch einmal 3 bis 4 Mal so viel Geld kostet, wie das Geld, das die Kommission in dieses Projekt gesteckt hat. Also dieses wirkliche, das auf den Markt bringen, die ganzen Tests, die Zulassungen in verschiedenen Ländern, das sind dann mehrere Millionen, die dann nochmal die Firma selbst dann zahlen muss, die dann das Interesse hat und das auch verkauft dann natürlich. Und so über den Verkauf ihre Kosten natürlich wieder hereinholt. Also es ist nicht, es ist die Wissenschaft, es ist sozusagen eine Forschungsförderung, die einerseits die Wissenschaft an sich fördert, aber auch sagen, hin zu einem Produkt führt, also hinführen soll. Ja, weil das ist sagen, das Ziel der Europäischen Kommission, dass sie, das war früher so, da haben sie sagen, einfach so wissenschaftliche Forschung finanziert in allen Bereichen. Und in den letzten 10 Jahren gab es so langsam so eine, hat sich der Fokus etwas verschoben hin zur Entwicklung von marktfähigen Produkten. Ja? Weil sie wollen, dass das Geld, das in die Forschung gesteckt wird, in diesem Bereich irgendwie auch im Bruttoinlandsprodukt in Europa ankommt. Und deswegen schauen die, dass sozusagen die Dinge ein bisschen mehr in Richtung Markt bewegt. Aber die wirkliche Endanwendung ist dann noch einmal eine weitere Investition entfernt.
Ist dann vielleicht die Frage, ob man die 6 Millionen in kleine bäuerliche Strukturen stecken könnte.
Ja, ich glaube, dass die landwirtschaftliche Ausgaben der EU, ich glaube, das ist fast die Hälfte vom gesamten EU-Budget, das ist relativ viel. Die Kosten für die Forschung ist im Vergleich dazu wirklich sehr marginal. Und allerdings geht die landwirtschaftliche Forschung, glaube ich, nicht ausschließlich in kleinbäuerliche Strukturen, sondern das sind andere Strukturen. Das ist eine politische Frage, wo das Geld hingeht. Ja? Also Wissenschaft und Forschung hat einen kleinen Anteil. Der ist themenoffen und in dem Fall haben wir dieses Projekt eingereicht. In einem anderen Projekt ging es zum Beispiel um Bären, um die Inhaltsstoffe von Bären zu analysieren und das für Anti-Aging und für Lebensmittel und auch andere pharmazeutische Produkte zu entwickeln. Also es sind ganz unterschiedliche Forschungsthemen. Es geht nicht immer nur um Landwirtschaft, in diesem Fall schon. Aber sicher eine Investition in andere Themen wäre auch kein war auch eine Alternative. Ja.
Meine Frage ist sicher ein bisschen überholt, aber Sie haben gesagt, der soziale Nutzen. Ich meine, was ich jetzt höre, ist eigentlich, es ist primär ein wirtschaftlicher Nutzen. Und der wirtschaftliche Nutzen, da haben Sie die MSD angesprochen, nicht? Die ist ja eigentlich dann der unmittelbare Nutzer von dem, nicht? Also ein Konzern, nicht? Was nicht schlecht ist, wir machen vielleicht auch was Gutes damit. Aber Sie machen eine Förderung mit öffentlichen, oder es wird eine Forschung gemacht mit offiziellen Geldern der EU. Wird es dann patentiert? Ist es dann für jeden zugänglich? Oder arbeitet es der MSD sozusagen in die Hände?
Die Frage haben wir in einem anderen Science Café auch schon gehabt. Das ist eine gute Frage. Übrigens sind alle Fragen gut, aber die sagen, auch klar zu beantworten, also in der gleichen Fokusverschiebung, so wie ich das jetzt betrachte, der Europäischen Kommission in den letzten 10 Jahren hin zu mehr Produkten, ist auch sozusagen der Wunsch da, diese Entwicklungen auch im Sinne des geistigen Eigentums, also in Form von Patenten, zu schützen. Ja. Was aber nicht heißt, dass die Forschungsergebnisse nicht publiziert werden. Es gibt sogar von der Europäischen Kommission die Auflage, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse alle Open Access publiziert werden müssen. Das bedeutet, dass sie nicht mehr in Fachjournalen veröffentlicht werden, wo man sagen, sehr viele hundert oder tausend Euro zahlt, um das zu lesen, sondern es muss gratis zu lesen sein. Allerdings, wenn das nicht rein wissenschaftlich ist, sondern eine Anwendung hat, dann wird vorgeschlagen oder wird erwartet, dass es auch patentiert wird. Und meines Wissens hat dann in dem Konsortium das MSD, die haben als erster das Recht, diese Patente zu nutzen. Ja? Also muss dazu sagen, dass die einerseits bekommen die Geld von der Europäischen Kommission, die leisten aber auch einen eigenen Beitrag. Also es ist nicht 100% finanziert, sondern teilweise ist es die Firma, teilweise kommt das aus öffentlicher Hand. Und das ist, so wie ich das verstehe, auch das Ziel der Europäischen Kommission, dass hier Geld investiert wird in Universitäten, KMUs, kleine Mittelbetriebe, aber auch, dass da größere Firmen davon profitieren, weil man sich, also weil sich die Kommission davon erwartet, dass diese Entwicklungen wirklich auch einen Weg zum Markt finden. Also da ist viel geredet worden über die Rolle der kleinen Mittelbetriebe in Europa, die auch in Deutschland und in Österreich einen großen Anteil der Arbeitgeber und also viele Beschäftigte arbeiten für KMUs. Aber offensichtlich sind sehr viele Projekte erfolgreich, wo auch ein großer ökonomischer, ein großer industrieller Partner dabei ist, weil dort offensichtlich erwartet wird, dass diese Entwicklungen und Produkte dann wirklich am Markt landen, ja, weil die sagen, ein gewisses Standing haben, während man bei KMUs nicht sicher sein kann, ob die nicht in ein paar Jahren dann, bei KMUs, bei so kleinen Mittelbetrieben, weiß man nicht, ob die wirklich noch in ein paar Jahren am Markt reüssieren können oder nicht schon eingegangen sind.
Und da haben Sie kein schlechtes Gewissen?
Naja.
Ich meine, wie viel? 6 Milliarden, wie sind das?
6, ja.
Das sind 6
Millionen Euro, ja.
Millionen Euro. Und das fließt dann direkt, also das wird patentiert, nicht? Die MSD hat die Hand drauf, macht Impfstoffe, die womöglich vom Tier dann zum Mensch gehen und so weiter. Weil das ist ja das Modell des Chassis, was Sie haben, das kann ich dann verschiedenst anwenden.
Naja, also die MSD in dem Fall hätte dann das Patent nur für diese zwei Impfstoffe, die wir da vorgeschlagen haben. Also für Schwein, das sind ganz spezielle Anwendungen. Eins fürs Schwein, eins für Rinder. Ja, und dann diese Kombination. Aber für einen Menschen, da haben die dann kein Patent drauf.
Aber also das ist so die soziale Frage, die übrig ist, wie Sie zuerst gefragt haben, welche sozialen Aspekte, nicht? Ich meine, wenn ich denke, wie viele Schweine es weltweit, Rinder weltweit, nicht? Und die wollen alle geimpft werden. Also darum finde ich eigentlich nicht, das finde ich nicht seriös, dass man das dann patentiert und dann einer Firma gibt mit dem Argument, die KMUs, die kleineren Firmen würden das nicht so umsetzen, mag schon sein, aber da bietet man mit öffentlichen Geldern einen Konzern sozusagen besseren Marktvorteile.
Ja, die haben sicherlich einen Vorteil, indem sie da dabei sind. Weil sie, muss ich dazu sagen, das ist Patent.
Darum frage ich Sie, ob Sie schlechtes Gewissen haben.
Ich habe kein schlechtes Gewissen. Das Patent wird von den Wissenschaftlern gehalten, die das entwickeln. Das sind dann zum Beispiel die Leute in Barcelona. Das ist eine Forschungseinrichtung, die hält das Patent und die lizenziert das Patent dann an MSD. Die müssen natürlich dann dort, ihre Anwälte müssen das aushandeln, zu welchen Konditionen. Das Geld fließt dann zurück in die Forschungsstätte Barcelona, CRG, oder zu den Leuten in Frankreich, das ist eine staatliche Forschung, da kommt wieder Geld hinein. Es gibt mehrere Institutionen, Forschungseinrichtungen, University of Cambridge oder teilweise auch wenn sie das geschickt machen, auch in Wien und anderswo, die über Patente sich einen Teil ihres Forschungsbudgets wieder hineinholen. Also das wird dann wieder reinvestiert. Und dann ist die Frage, zu welchen Konditionen handeln sich die Lizenzen aus? Und da kann ich natürlich keinen Einfluss darauf nehmen oder weiß nicht, was da sagen. Da wird jeder natürlich versuchen, möglichst den besten Deal zu machen. Und wenn die Leute, wenn der Firma gute Anwälte oder gute Verhandler haben, wenn die vielleicht besser aussteigen oder wenn die in Barcelona bessere haben, wird das anders sein. Also das ist nicht kein Geschenk an die Firma, sondern das ist schon ein Deal. Nur die haben das Erstkaufrecht sozusagen. Als erstes wird mit denen verhandelt. Wenn man da keine Lösung findet, da kommt der nächste dran. Aber man sieht, es sind nicht so viele. Deswegen habe ich auch diese Tortengrafik gezeigt, dass nur drei Produzenten im Prinzip sich den Weltmarkt aufteilen, zumindest in der westlichen Welt. Und man wird wahrscheinlich mit einem von diesen drei einig werden müssen. Also das ist begrenzt. Ja. Das ist die Realität. Die Alternative ist natürlich, man sagt, ja, man entwickelt das nicht oder man gibt es einer kleinen Firma. Kann man auch versuchen, ja.
Okay, meine Frage war jetzt nur parallel dazu, was läuft da in Amerika? Die haben ja dieselben Möglichkeiten und weil sie jetzt, das Ganze ist jetzt da im europäischen Raum, kann das sein, dass dort jetzt parallel auch das Gleiche versucht wird oder spricht man sie ab oder ist das eine Gesamtlösung dann für die gesamte Tierwirtschaft?
Naja, absprechen, glaube ich, tun sie die nicht. Natürlich der Erste, der das entwickelt oder findet, publiziert das, hat entweder einen wissenschaftlichen Vorteil oder Renommee oder es wird patentiert und kann das potenziell dann das Patente und lizenzieren und damit Geld verdienen. Also die denke ich nicht, dass sie da groß absprechen. Es gibt in den USA eine Gruppe, die das auch macht, das Craig Venter Institut, die auch mit Mykoplasmen arbeiten. Und ich glaube, die beäugen sich da so kritisch und schauen mal, was die anderen machen, weil jeder der Erste sein möchte, der das entwickelt.
Also doch parallel dann
arbeiten. Ja, dieses Team arbeitet zusammen in dem Fall. Und vielleicht gibt es auch andere Kooperationspartner. Aber so mit anderen amerikanischen Einrichtungen gibt es ja keine Kooperation oder mit chinesischen. Gibt es nicht.
Wie funktioniert das, wenn so ein Tier infiziert ist? Stirbt das? Oder ist das so ähnlich wie bei Menschen die Mukoviszidose?
Ich habe gelesen, dass bei ganz kleinen, also bei Ferkeln, dass da die Sterberate höher ist als bei Tieren, die schon mal zwei, drei Monate leben. Ich glaube, das Hauptproblem ist diese Verzögerung im Wachstum und die Mehrkosten, die dabei entstehen. Es kann natürlich sein, wenn das Tier irgendwie schwach benannt ist, dass es das ausreicht, um sozusagen den Rest zu geben. Aber wenn das behandelt wird und also ganz genau weiß ich nicht, wie hoch da die Mortalitätsrate ist. Ja, meines Wissens ist aber in erster Linie ist es die Krankheit und die Verzögerung im Wachstum ein Problem. Okay. Natürlich, dass eine ganze Herde dann oder eine große Anzahl von Tieren betroffen ist. Mhm. Aber es ist je nach, so genau weiß ich das nicht, für jeden Erreger, in jedem Tier ist es anders. Ja.
Und ist das auch
Mukoviszidose gefallen ist, das ist eine Erbkrankheit, die jetzt
menschlich bedingt ist.
Mit der Mykoplasma.
Achso, ja, nein, das ist was anderes.
Genau. Aber es ist ähnlich so, weil dieses Mykoplasma nistet sich auch in den Schleimhäuten ein.
Und es ist dasselbe, ja, aber das ist, hat gerade andere Gründe dann.
Es ist eine andere Art, ist mir ganz klar. Und was passiert, wenn zum Beispiel ein Mensch das Fleisch isst, wo dieses Tier befallen ist?
Wo es dir befallen ist?
Man kocht ja, aber.
Muss ich leider passen, ich weiß gar nicht genau, was passiert. Ich weiß nur, dass der Tierarzt entscheiden kann, dass das Tier zum Verzehr freigegeben wird oder nicht. Also in manchen Fällen spielt es keine Rolle, in manchen Fällen ist es ungünstig. Aber da muss es sogar geschlachtet werden, damit es nicht zum Verzehr kommt. Beim Mykoplasma weiß ich, es gibt aber so meines Wissens bei vielen Mykoplasmen keine direkte Infektion, auch beim lebenden Tier. Da sollte keine Krankheitsübertragung auf den Menschen stattfinden. Das Wasserstoffperoxid denke ich auch nicht, dass es diesen Kochprozess überlebt. Also da halte ich die Auswirkungen für die Menschen also für sehr gering.
Und noch einmal, ich glaube, ich habe das nicht richtig verstanden. Sie haben gesagt, Sie züchten diese Bakterien und entfernen den genetischen Teil für die Fortpflanzung dieser Bakterien. Und dann implantieren Sie das den Tieren. Und wo werden diese Bakterien dann vermehrt mit diesen genetischen oder den Antikörpern darauf?
Also da kann man sich vorstellen, das sind so große Tanks.
Außerhalb des
Tieres? Ja, das ist in einer industriellen Setting, also in einer biotechnologischen Fabrik. Da hat man dieses Serum, das Nährmedium, die Bakterien brauchen, um sich zu vermehren. Und dann wird das mal geimpft, also kommen ein paar Mal da reingeschmissen. Und dann schaut man, dass da die idealen Bedingungen herrschen, also zum Beispiel 30 Grad oder so, also genau das Optimale für das Bakterium. Und das dauert relativ lang, also Mykoplasma braucht mehrere Wochen, bis sich da vermehrt und wächst. Und das wird dann langsam, vermehren sich diese Bakterien in diesem Tank, ja, unter Beigabe von Sauerstoff und dass man schaut, dass das Nährangebot und die Nahrung da immer ausreichend vorhanden ist, bis dann so eine gewisse Konzentration von diesen Bakterien in diesem Tank vorhanden ist. Dann hat man so ein paar zig Milliarden von diesen Bakterien produziert. Die sollen relativ schnell wachsen. Und dann nimmt man die und dann werden sie deaktiviert. Also dann möchte man nicht mehr, dass sie sich vermehren und teilen. Ja? Also sie sollen in der Produktion sich schnell vermehren und wachsen. Und wenn man sie da einsetzt, nicht mehr. Und da möchte man so ganz gezielt die Fähigkeit von dem Bakterium, sich zu vermehren und zu duplizieren, ein- bzw. ausschalten können.
Ja, also was ich da jetzt so gehört habe, also mir wäre es auch lieber, wenn nicht so viele Schweine gezüchtet werden müssten. Und da wäre es mir auch lieber, wenn
publiziert wird. Wir müssen neue Impfstoffe erfinden, wenn ihr weiterhin so viel Fleisch esst. Also diese Information würde ich mir schon wünschen. Soweit sind wir noch nicht. Und nun meine Frage, es ist ja ein gentechnisch erzeugter Impfstoff. So könnte man das ja bezeichnen. Ich habe mit Gentechnik schon meine Probleme. Es wird auch immer wieder von Gentechnikern publiziert, dass verschiedene Möglichkeiten nicht ausgeschöpft werden, weil diese Genveränderung, zum Beispiel gibt es offensichtlich bei Menschen eine Krankheit, die gentechnisch, also genmanipulativ geheilt oder werden kann. Das macht man aber nicht, weil die Menschen gegen Malaria immun sind. Und da ist man draufgekommen, dass man nicht weiß, warum, also für was das wieder gut ist, dass man sozusagen das aus den Menschen nicht hinausprogrammieren möchte. So ist das bei einem Vortrag einmal erklärt worden. Jetzt meine Frage, was müssen wir befürchten, dass wenn dieser Impfstoff so gentechnisch hergestellt wird, was müssen wir befürchten, dass dann irgendwer, zum Beispiel das Schwein oder das Rind, nicht mehr immun ist, nicht mehr kann, nicht sich eben der Bauplan des Schweines oder des Rindes verändert?
Also zu Malaria, ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, ob ich das verstanden habe, es gibt jetzt so eine Sichelzellenanämie. Da haben sie besonders Menschen in Afrika eine Teilimmunität gegenüber der Malaria. Wenn einer der Eltern das hat, wenn beide das haben, sind die roten Blutkörperchen verformt und das ist eine schwere Krankheit. Da gibt es quasi genetisch ein Abwehrprogramm gegenüber. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen gelesen, dass jetzt mit Gene Editing, also einer ganz speziellen Methode, wie man einzelne Gene verändern kann, im Genom eines lebenden Tieres bei der Maus hat man quasi das Mäuse-HIV, also das ist MIV dann, ausradiert. Aber das ist aus dem Körper gelöscht, diese Virusinfektion. Das ist natürlich interessant als Zukunftsvision, dass man also eine Gentherapie am Menschen oder am Tier auch vornimmt, um gezielt Krankheiten auszuschalten oder eine Immunität zu erzeugen. Diese Forschung ist wirklich ganz am Anfang. Das gibt es seit ein paar Jahren erst oder seit den letzten ein, zwei Jahren ist das aufgekommen, dass man sagen, nicht Impfstoffe oder Medikamente gibt, sondern sehr stark so an der genetischen Basis eine Veränderung durchführt. Ja. Ich vermute, dass das dann die Welle nach den Vakzinen sein wird. Ja. Also dass man so eine Superimmunität von vornherein schon in die Tiere da auch hineinprogrammiert. Ja. Das sicher wieder auch von Firmen gemacht werden wird. Also das wird sich dann nicht ändern. Das ist also ein anderer Zugang, wie man sagt, diese Immunität herstellen kann. Ja, es gibt übrigens weltweit ca. 2000 Menschen, die mit gentherapeutischen Methoden behandelt worden sind. Das sind also gentechnisch veränderte Menschen, weil sie so schwere erbliche Krankheiten haben, die man mit den heutigen Techniken behandeln kann. Macht man aber normalerweise nur, wenn keine anderen Methoden vorhanden sind, das zu heilen. Dass sie nicht mehr, dass sie was nicht mehr können.
Ich glaube, das ist vielleicht ein Missverständnis, weil es sozusagen das Genom der Schweine und der Hühner wieder in keiner Weise verändert, sondern
ja.
Das Genom des Mykobakteriums wird verändert, um als Impfstoff zu wirken. Und die Schweine hat immer nur dasselbe Genom.
Ja, schon, ja. Was eingeimpft wurde, ist gentechnisch verändert.
Aber das ist sozusagen.
Ja, aber das war ja vorher auch nicht im Körper. Also wir wissen ja bei vielen Substanzen nicht, und ich habe halt bei den gentechnisch manipulierten Substanzen nur mehr Bedenken, habe ich schon bei anderen Medikamenten Bedenken, was das wirklich was für Auswirkungen hat. Und Sie haben ja diesen schönen Satz gesagt, ob wir dieses Lebewesen, wie war das, um das ganze Leben zu, ein Lebewesen zu verstehen. Und das ist das Problem, glaube ich, dass sie der Wissenschaft noch immer nicht ganz traue, dass sie dieses Lebewesen ganz versteht.
Ja, ich glaube auch die Wissenschaftler vertrauen den Wissenschaftlern nicht ganz, deswegen forschen die auch immer weiter. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, ein Lebewesen, zumindest auf einer biochemischen Ebene, ja, ganz oder fast ganz zu verstehen. Da gibt es natürlich auch andere Interaktionen mit dem Wirtsorganismus und hat sehr viele Ebenen, die nicht, sicherlich zu einfach zu verstehen sind. Da versucht man es jetzt aber an dem kleinstmöglichen Genom. Also wenn man schon ein Lebewesen verstehen möchte, sucht man sich nicht das komplizierteste, komplexeste aus, sondern das mit der geringsten Komplexität, und das ist eben das Mykoplasma, und da versucht man es. Man ist noch nicht so weit, man hat zumindest versteht beispielsweise etwa nur von 90% aller Gene in diesen 500.000 Basenbahnen, wofür die zuständig sind. Da gibt es immer noch 10%, wo man nicht weiß, was die machen. Also das muss noch entwickelt werden, und das wird sicher noch einige Zeit dauern, bis man da sagen ein besseres Bild hat, und das wird sicher auch ständig verbessert werden müssen. Ja. Die Frage ist, wie viel müssen wir wissen, bevor wir das einsetzen können. Also wie dringend ist der Bedarf nach diesem Impfstoff zum Beispiel, dass wir sagen können, okay, jetzt verstehen wir ausreichend viel, um das zu erlauben, zu genehmigen, oder wie viel muss noch gemacht werden. Ja? Das ist eine Frage, die natürlich in der Regulierung einerseits gestellt werden muss, in der Biosicherheitsforschung, in der Zulassung von Medikamenten und so weiter. Ne? Also das ist dann die Mühe der Ebene, wenn man dann der Forschung sozusagen da mal begonnen hat.
Okay, die letzte Frage, das letzte Statement, bitte der Herr.
Bei den 1,70 Euro, was der Landwirt braucht für die Produktion, eben für ein Kilo Fleisch, ist da die Medikation auch schon enthalten?
Für ja, das ist alles Impfungen? Dabei, ja. Da ist alles dabei, damit er überleben kann, dann braucht er das. Ja.
Und beim Mykoplasma, die Impfung, wäre die dann auch schon enthalten, oder wie viel würde das mehr kosten?
Was das einmal eines Tages kosten wird, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Da kann ich nur vermuten, dass sich der Preis sozusagen danach richtet, dass es noch Sinn macht für den Produzenten, das auszugeben. Ja. Also wenn er zum Beispiel 10%, jedes Jahr 10% seiner Tiere diese Krankheit hat, und dann dauert das eine Woche länger, und dann hat er, ich sage jetzt eine Hausnummer, im Jahr mehr Kosten von 5.000 Euro, dann wird die Impfung von allen Tieren sollte unter 5.000 Euro kosten, sonst würde er das nicht machen. Ne? Also ich glaube, das ist so Marktgesetze, die das dann die den Preis bestimmen. Aber das ist sozusagen noch zukunftsfähig, was die dann wirklich kosten.
Gut, dann sage ich vielen Dank für die interessanten Ausführungen, für die interessante Diskussion. Danke noch einmal fürs
Bitte.
Zum Abschluss noch kurz ein Ausblick auf den Kepler-Salon kommende Woche. Nächste Woche am Montag, am 15. Mai 1930, der Krieg von Troja bis zur Drohne. Zu Gast ist der Historiker Ilja Steffelbauer. Und einen Tag später, am Dienstag, am 16. Mai, ebenfalls um 1930, Mode im Museum zwischen Kunst und Kleid. Zu Gast ist die bildende Künstlerin, Kuratorin Ursula Gutmann. Und das ist eine Veranstaltung aus der Reihe zwischen der Katholischen Privatuniversität in Kooperation mit dem Kepler-Salon.
Die Fragebögen haben wir
noch. Natürlich, genau. Noch einmal ein Hinweis. Die Fragebögen, die Sie noch gleich erhalten. Es hat so eine interessante Diskussion gegeben. Ich glaube, es gibt da viele Statements, die darum Platz haben. Bitte nehmen Sie sich die Zeit und unterstützen Sie auch diese Meinungsfindung oder Aufnahme des Meinungsbildes. Genau, die Formulare werden aufgeteilt.
Und was darf ich noch sagen? Dass die Information, also die Fragen, die Sie aufgebracht haben, und die Kommentare, was Sie aufschreiben, unser Ziel ist es, unsere Aufgabe, das auch dem Konsortium, den Kollegen im Forschungsteam und der Europäischen Kommission dann zu berichten, was da für Bedenken, Hoffnungen und so weiter gibt. Also ich würde Sie bitten, das dann auch nochmal auszuführen. Umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann auch an höhere Stelle gehört wird.